Hallo und herzlich willkommen. Fabrik der Zukunft. Der Podcast für Inspiration aus Produktion und Logistik. Mit cleveren Konzepten und smarten Technologien für deine Fabrik. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über eine große Veränderung im Stammwerk eines Maschinenbauers. Wir reden über die größte Investition der Unternehmensgeschichte und kommen dabei an ganz spannenden Fragen vorbei, nämlich ist der Standort Deutschland der richtige? Wie schaffe ich es dort, eine wettbewerbsfähige Produktion aufzubauen? Was heißt das ganz konkret? Wie sehen zukunftsfähige Prozesse aus? Ja, von der klassischen Fertigung hin zur Matrixproduktion, von noch relativ wenig Digitalisierung hin zu neuen MES, Echtzeit-APS und so weiter. Und wir können uns auch vorstellen, das ist eine große Veränderung. Das heißt, auch Change Management spielt heute im Gespräch eine Rolle. Da werden wir über Townhall-Meetings und Roundtable reden, aber auch über die Frage, wie kann ich Mitarbeiter ganz praktisch einbinden, zum Beispiel bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen. Über all diese Themen rede ich heute mit Simon Stayer. Er ist Werkleiter bei KSB in Frankenthal. Er ist seit 14 Jahren bei KSB, unter anderem in der Rolle des Directors Global Industrial Engineering und als Head of Digital Factory gewesen. In seiner Rolle als Head of Digital Factory war er auch schon zu Gast im Podcast in der Episode 112, ist schon eine Weile her. Er hat dort darüber geredet, über den Weg hin zur digitalen Fabrik. Also nochmal eine Empfehlung für alle, die Episode nicht gehört haben. Und deswegen hat er schon ganz viel Change und Veränderung in der Produktion erlebt, von der Produktionsverlagerung über eben die Verantwortung auch für die Digitalisierung in der Produktion. Und KSB ist wirklich ein super spannendes Unternehmen, ist ein Pumpenhersteller. Im Stammwerk in Frankenthal, das ist genau das Werk, um das es heute auch geht, da gibt es seit über 90 Jahren jetzt die ETA-Produktion und die ETA-Norm, ist eine Pumpe, eine Wassernormpumpe, die meistverkaufte Wassernormpumpe der Welt und hat die Norm der Kreiselpumpe geprägt und um genau dieses Produkt und das Werk dazu geht es heute. Hallo Simon, willkommen im Podcast.
Ja, hallo Tobias. Danke, dass ich wieder hier sein darf.
Sehr, sehr gerne.
Ich freue mich drauf.
Wenn wir über euer Stammwerk in Deutschland reden, dann ist das ja immer was Spannendes, ne? Als großes produzierendes Unternehmen. Wann habt ihr gemerkt, bei uns im Stammwerk, da müssen wir was machen?
Boah, das ist schon eine lange Geschichte, die du ja dann am Ende auch zum Teil ein bisschen begleitet hast, ne? Da haben wir uns kennengelernt damals. Also wir haben tatsächlich jetzt im Herbst 2020 die Projektidee gehabt, ne? Das ist schon gute 5 Jahre her. Man könnte sogar sagen, davor kam schon öfter auch mal die Idee auf, wie wollen wir denn die sogenannte ETA-Produktion, ne, die du gerade so schön beschrieben hast, weiterentwickeln, ne? Wie wollen wir da weitere, jetzt haben wir 90 Jahre genau in diesem Jahr, wie wollen wir denn die nächsten Jahre hier am Stammwerk in Frankenthal mit der ETA-Produktion weitermachen? Und aus dieser Projektidee haben wir damals gestartet, haben wir dann einen Problemraum erstmal aufgespannt, zusammen mit den Marktbereichen, Business Units, Global Operations auch, da war ich damals in einer anderen Funktion, und haben mal überlegt, okay, wie wollen wir denn überhaupt, was ist unser Kernmarkt für diese ETA, was ist denn, welche Produkte wollen wir hier weiter produzieren, wie ist der Footprint, und haben dann nach 3 Monaten 30 Szenarien entwickelt oder die Kollegen damals auch mit, ne? Und daraus haben wir dann wiederum 4 abgeleitet. Es war ein Greenfield-Ansatz, ein Brownfield-Ansatz, eine hybride Variante, also man sagt ja dann Purplefield, und oder auch ein Thema einfach Logistikcenter, ne? Also haben uns dann am Ende dann dafür entschieden, okay, wir machen einen Greenfield-Ansatz. Und das haben wir dann weiter ausgearbeitet mit diversen Abteilungen zusammen. Und haben dann 2022 das quasi so fertig gehabt. Ja, okay, wir wollen Greenfield-Ansatz, schon erste Ideen gehabt. Dann haben wir aber auch gesagt, jetzt haben wir das alles so KSB-intern entwickelt. Jetzt würden wir das gerne auch mal challengen lassen und auch wir haben es damals Second Opinion genannt. Und da seid ihr dann ins Spiel gekommen, ja.
Okay, lass uns nicht schon zu sehr in das Thema Fabrikplanung eintauchen. Aber ich finde schon mal stark, wie viele Varianten ihr euch überlegt habt, was ihr euch alles für Gedanken gemacht habt. Aber bis es dann soweit ist, ist für mich erstmal die Frage, war für euch da schon immer klar, wir bleiben in Deutschland, oder wie breit habt ihr da gedacht von diesen Szenarien?
Gut, man muss jetzt erst schon mal dazu sagen, die ETA an sich, wird an 5 Standorten weltweit gebaut. Mhm. Also das ist auf jeden Fall, durfte ich ja in meiner alten Funktion, ja, da war ich ja 10 Jahre bei Global Operations, ich hatte schon die Chance, mit KSB viel von der Welt zu sehen. Und ich habe auch die anderen ETA-Produktionsstandorte schon gesehen weltweit. Also wir haben 54 Produktionswerke und an die 40 habe ich mittlerweile gesehen.
Stark.
Nicht nur gesehen, ich durfte auch mit den Kollegen weltweit zusammenarbeiten, was auch immer sehr viel Spaß macht und gemacht hat. Und wir bauen die auch in Südafrika. Wir bauen die ETA auch in Indien. Wir bauen die ETA in China. Letzte Woche war ich gerade dort vor Ort in China. Die haben gerade ihre neue Linie auch live genommen, ne, für 30.000 ETAs dort zu produzieren. Also deswegen, die wird nicht nur bei uns gebaut, auch noch Brasilien und so weiter. Ne? Also daher, das war schon relativ klar, für welchen Markt wir denn das Produkt bauen wollen. Also für die Dachregion. Ne? Also Europa ist unser Hauptzielmarkt. Da sind wir heute auch schon. Das hat sich schon die letzten, ich bin 14 Jahre dabei. Ich durfte hier in diesem Werk anfangen, damals als internationaler Trainee im Auftragsmanagement. Das war mein Beginn der Reise bei KSB. Und damals haben wir noch viel mehr Export gemacht. Das ist heute schon anders. Also das war schon relativ klar, dass der Zielmarkt Europa ist. Mhm. Ob das dann das Werk hier in Frankenthal ist, das ist dann trotzdem nochmal eine Frage, die ist berechtigt. Die wurde uns auch gestellt, ja. Und da habt ihr ja dann am Ende auch unterstützt.
Ja, ja. Sehr, sehr cool.
Diese Frage zu beantworten.
Genau, und das ist ja auch wichtig, das irgendwo auf solide Beine zu stellen, weil das ist jetzt ja ein großes Investment. Ich habe es ja gesagt, ja, das ist das größte Investment eurer Unternehmensgeschichte. Du hast gesagt, ihr seid erstmal selber losgelaufen, habt euch dann entsprechende Unterstützung geholt und habt das Ganze nochmal hinterfragt. Greenfield war so die Idee und
genau.
Dann hat sich das ja nochmal ein bisschen verändert.
Genau. Also wir sind jetzt, kann man schon mal kurz vorspringen und dann gleich nochmal zurück. Wir sind mittlerweile bei einem Purplefield-Ansatz.
Ja. Was heißt Purplefield?
Das war ursprünglich so nicht geplant.
Kannst du das erklären?
Das ist dann genau die Mischung. Genau, also ja, quasi Brownfield wäre am bestehenden Werk Veränderungen, aber wir bauen quasi ans neue Werk an. Und im Werk werden wir alles ändern, was man sich vorstellen kann. Also kein Stein bleibt am Ende unberührt. Deswegen ist es eine Mischung aus Brownfield und Greenfield, weil wir schon alte Hallen noch haben, die auch stehen bleiben werden. Aber ja, wir bauen auch an und bauen um und am Ende, deswegen nennt man es dann Purplefield. Auch wenn Brown und Green nicht immer so ganz, oder ich nicht ganz Purple ergibt, aber so
wird es genannt. Man kann sich es grob vorstellen, ja. Okay, sehr cool.
Ja. Und von der Reise vielleicht noch kurz. Ja, wir sind mit Greenfield mit euch auch gestartet, ne, und haben uns, glaube ich, auch so voneinander verabschiedet damals. Bin ich mir gar nicht mehr ganz im Detail sicher. Aber wir waren dann natürlich auch im Wettbewerb, ne, weil uns auch die Frage gestellt wurde vom Verwaltungsrat, muss es denn am Ende Deutschland sein? Ja, und mit eurer Unterstützung haben wir dann auch da Bewertungen gemacht, auch andere Länder untersucht, wie man das so tut, ne, nach Arbeitsmarkt, Lohnkosten, Steuern, Subventionen. Und siehe da, am Ende war Standort Deutschland, ja, von den Lohnkosten, Investitionskosten höher im Vergleich im Wettbewerb. Und daraufhin haben wir dann nochmal, ja, zusammen mit Belegschaft, Betriebsrat, ordentlich nachgeschärft. Und deswegen ist es am Ende ein Purplefield-Ansatz in Frankenthal geworden, der dann halt in Konkurrenz stand zu den Greenfield-Ansätzen woanders. Wir haben hier die vorhandene Infrastruktur, deswegen... Ja, und dann haben wir den Zuschlag bekommen als Purplefield-Ansatz. Ja.
Wie habt ihr das geschafft, am Ende zu sagen, ja, wir halten doch die Produktion in Deutschland und wir sind am Ende so wettbewerbsfähig, dass es Sinn macht, hier auch zu investieren? Was war da der größte Hebel?
Es ist natürlich auch Zugeständnisse von der Belegschaft mit dem Betriebsrat zusammen. Also ohne die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat wäre das da nicht gegangen. Lohnkosten ist da auf jeden Fall ein großes Thema. Und wir haben auch Ziele und haben auch Dinge abgeschätzt, wie wir da effizienter werden können. Ne? Und das sind auch recht hohe Summen. Ja? Also
wie schafft ihr das, effizienter
so genau zu werden? Kann, aber, ja.
Was verändert ihr?
Ja, also ganz großer Hebel wird auch die Durchlaufzeit werden. Wie wir dann produzieren, das wird sich verändern. Ne? Du hast ja gesagt, wir haben hier die Standardproduktion, aber was ist denn überhaupt Standard? Ja. Wir reden hier von für eine ETA-Norm Varianz 10 hoch 135.
So viel zum Thema Norm.
Das ist für uns ein Standardwerk, ja, genau. Ja, also da deswegen gehen wir aber am Ende auch auf die Matrixproduktion, ne, weil das dafür sehr geeignet ist. Bei so einer hohen Varianz, wir haben extreme Taktzeitspreizungen auch. Ja, also da holen wir sehr viel. Auch Energieeffizienz ist auch ein großes Thema hier. Ja.
Okay, also das heißt, Energieeffizienz ist dann Veränderung im Gebäude, nehme ich an? Oder wo holt ihr die Energieeffizienz her? Das heißt dann Stromkosten oder was für Energie spart ihr da am meisten ein?
Ja, das in Gas oder so ist bei uns jetzt wenig, ne? Das Hauptthema ist bei uns auch Strom. Das wird definitiv der Fall. Also wir haben hier alte Hallen, das ist 60er Jahre Gebäude, ja. Also da ist dann auch einiges zu holen, definitiv.
Dann hast du gesagt, der Prozess, das ist das, was sich wirklich stark verändert von ja heute einer ganz klassischen Fertigung und Montage hin zu einer Matrixproduktion. Magst du kurz was dazu sagen, wie die Matrix bei euch aussehen wird? Ja, also das, weiß nicht, ob jeder, der jetzt hier zuhört, weiß, was eine Matrixproduktion ist, dass das einfach mal kurz umreißt, was sich da für euch verändert?
Ja, es wird auch zum Teil dann Schachbrett oder linienlose Fertigung genannt. Man muss auch sagen, dass es stark bei uns auf die Montage abzielt, ne? Also die mechanische Fertigung. Also wir haben in der Regel Assemble to Order, ja. Mechanische Fertigung wird ähnlich bleiben wie in der Vergangenheit. Ich habe aber dann schon das Thema, dass ich mit fahrerlosen Transportsystemen, ne, also Material auch quasi zur Verfügung stellen werde. Aber gerade bei der Montage heißt es, wir haben verschiedenste Module, die zum Teil aber dasselbe können. Also wir haben dann mehrere Montagemodule, mehrere normale Montagemodule, mehrere Elektronik-Aufmontagemodule nennen wir das dann, oder auch Sondermontage, die dann halt individuell angesteuert werden, ne? Und dann auch mit fahrerlosen Transportsystemen die Ware von A nach B gebracht wird. Und gerade diese verschiedensten Module, das sieht dann aus wie so ein Schachbrett, da spricht man dann, das ist eigentlich so eine klassische Werkstattfertigung, ne? So kann man sich auch ein bisschen vorstellen, aber mit smarter Logistik und auch mit natürlich anderer Digitalisierung dahinter, MES und so weiter, an den Arbeitsplätzen.
Das ist ja super spannend, weil man dadurch einerseits keine feste Taktzeit mehr hat, eben die Taktzeitverluste, von denen du geredet hast, die entsprechend auflöst. Und trotzdem auch mit einer hohen Automatisierung fahren kann. Du hast jetzt gesagt, ne, die ganzen Transporte sind automatisiert. Kannst du da einen Einblick geben, wie das für die gesamte Logistik bei euch gilt? Weil da ist ja Automatisierung in Summe ja auch ein großes Thema.
Ja gut, in Summe, Logistik ist auch, also da wird einiges sich verändern. Also die komplette Lagertechnik neu, neues Kleinteigelager, komplett neues Hochregallager. Wir werden am Ende wahrscheinlich 4 oder 5 verschiedene fahrerlose Transportsysteme auch haben, ne? Ob das jetzt am Ende AGVs oder AMRs sind, ne? Da müssen wir jetzt noch genau schauen, was wir da jetzt wie wo auswählen werden. Aber wir werden was für C-Teile haben, ne? Wir werden so eine Art Ameisenersatz haben, wir werden eine Art Staplerersatz haben. Wir werden vielleicht auch noch welche haben, die was ziehen, ne? Also da sind wir gerade noch am schauen, was brauchen wir denn alles an Transporten in der neuen Fabrik. Aber wir werden auch hier und da nochmal ein Rollenband haben, ne? Also alles nur. Also am Ende muss es auch sinnvoll sein, ne? Wir machen hier keine Digitalisierung, nur der Digitalisierung willen. Das geht am Ende natürlich nicht.
Ja, aber die flexible Automatisierung, ne, das ist gerade bei der hohen Varianz, die du ja am Anfang beschrieben hast, die braucht man sicherlich nicht überall. Und eine AGV-Form oder AMR-Form hast du noch vergessen, oder was heißt vergessen? Du hast die vorhin schon benannt. Natürlich das Produkt selber in der Montage wird dann auch mit fahrlosen Transportsystemen transportiert.
Ach so, genau, ja, klar. Also die Ware zum Platz oder aber, genau, und wir brauchen am Ende auch die verpackte Ware, da brauchen wir dann auch eine Art Staplersatz, ne? Das ist dann auch ein bisschen schwieriger mit Holzkiste drumherum und so weiter, ne? Also daher, genau. Auch das zukünftige Hochregallager.
Ja, da darf man auch nicht vergessen, dass eure Pumpen ja auch nicht ganz, ganz klein sind.
Ja, das kann schon ein bisschen schwieriger werden. Die kann man nicht mehr mit der Hand durch die Fertigung bringen. Das geht nicht, ne?
Okay, sehr gut. Also wir sehen viele Hebel, um wirklich die Produktivität und auch dann am Ende die Wettbewerbsfähigkeit da zu steigern. Wie sieht das mit den Prozessen drumherum aus? Gibt es da noch weitere Themen, wo ihr sagt, boah, da verändert sich was, da können wir noch mehr automatisieren oder da gibt es Effizienzpotenzial im Vergleich zu bisher?
Also wir halten immer die Augen offen beim Thema Robotik. Ist da noch was möglich? Wird es auch hier und da geben. Auch so ein Depalettierroboter zum Beispiel bei der Lagertechnik. Ist bei uns immer schwierig. Wir versuchen immer was zu automatisieren, wo wir was automatisieren können. Aber aufgrund der Varianz, die wir einfach haben bei den Produkten, ist es immer schwierig. Es wird aber immer mehr und mehr erschwinglich, auch mit Cobots. Die kann man ja mittlerweile auch ganz gut bezahlen. Ne? Also da gibt es auch schon hier und da ein paar kleine Lösungen, die wir dann umsetzen. Also wir versuchen schon zu automatisieren, wo wir automatisieren können. Auch nochmal ein Thema, wo wir jetzt reinschauen, ist auch nochmal, ob man Maschinen nicht hier und da bedienen könnte, ne? Wo wir ein bisschen höhere Stückzahl vielleicht haben bei den Teilen. Ne? Das wird schon geschaut.
Also dann in der
Fertigung. Aber leider nicht wie beim Automobilbranche oder so, wo da wirklich oder bei Bosch oder so fest so schon viele schöne Lösungen gesehen, aber geht meistens nicht bei uns.
Ja, wobei, wenn man sich dann die eigentliche Endmontage eines Autos anguckt, da ist ja auch der absolute Großteil immer noch manuell. Also da unterscheidet sich das, glaube ich, gar nicht so sehr von eurer Produktion. Ja. Ein wichtiger Punkt bei euch im Werk ist auch das ganze Thema Farbgebung, also Lackierung. Da wird sich auch ein bisschen was ändern. Kannst du dazu was sagen?
Ja, da sind wir auch dran, auch hier Robotik zu verwenden. Also man, das habe ich auch schon oft von Besuchergruppen gehört, warum habt ihr denn hier keinen Roboter im Einsatz bei der Farbgebung oder beim Lackieren der Pumpen? Aber genau da ist auch wieder das gleiche Thema, ne? Aufgrund dieser sehr hohen Varianz. Und es ist auch wirklich nicht so einfach. Wir sind da noch in den Verhandlungen mit den Herstellern, gerade wegen den Hinterschneidungen auch an den Produkten. Wir müssen jetzt scannen und dann automatisiert quasi ein Programm generieren mit Algorithmen. Da sind wir gerade dran, das zu verproben. Da laufen auch schon Tests. Und das ist auch unser Ziel, dass wir das umgesetzt bekommen, dass wir da ein oder vielleicht zwei Roboter dann haben, die dann unsere Produkte auch lackieren. Ja. Smart.
Okay. Ja, also auch da ist dann die Automatisierung im Einzug. Das zeigt einfach ganz schön, wie mit der Chance, die Prozesse auch nochmal neu zu denken, man wirklich da einiges anders machen kann, auch den Automatisierungsgrad deutlich steigern kann und am Ende wettbewerbsfähiger werden kann. Was aber neben den physischen Prozessen auch sicherlich spannend ist, ist dann die Frage, wie sieht die Digitalisierung dahinter aus, weil um das alles dann zu steuern und auch effizient zu gestalten, da braucht es sicherlich auch eine ganz andere IT-Architektur dahinter. Was ist da geplant?
Es läuft schon fast mindestens genauso lang die Überlegung wie die Projektidee. Also, es gibt quasi nahezu nichts von der Stange, ja, wenn ich so eine Matrixproduktion umsetzen möchte. Also wir haben mit sehr vielen geredet, die letzten Jahre tatsächlich, das ist bestimmt 3-4 Jahre auch jetzt, wo diese Reise schon läuft. Wie kommen wir denn zu einer untertägigen Echtzeitplanung? Ne? Wir haben MES im Einsatz, wir haben also hier im Werk noch nicht flächendeckend. Ne? Wir haben damals ja mit der digitalen Fabrik in Pegnitz angefangen. Da sind wir schon einige Schritte weiter. Haben auch an die 100 Rollouts weltweit schon gemacht. Hier ist auch schon MES, aber noch in wenigen Bereichen. Dafür haben wir hier schon ein APS im Einsatz, was halt einen Tagesplan vorgibt. Ne? Aber ich will ja dann auch untertägig automatisiert Entscheidungen treffen. Ich habe verschiedene Inseln. Wo muss welches Teil denn jetzt idealerweise hingefahren werden? Und da haben wir jetzt haben wir auch ein System gefunden. Sehr viele wollten tatsächlich auch von den großen Playern mit uns was entwickeln. Die sind alle sehr, sehr interessiert. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, die Gespräche. Aber ja, wir haben jemanden gefunden, die haben schon was und das passen wir jetzt auf uns an. Da sind jetzt gerade die letzten Gespräche laufen da noch. Und dann fangen wir an. Wir haben nebenbei auch noch so eine S/4HANA-Transition, wie so viele andere.
Das macht man dann noch so mit, ja?
Genau.
Das ist dann auch wieder eine gute Basis auch, ne? wenn man da jetzt dann nochmal auf einem anderen Level ist. Und du hast es vorhin so entspannt gesagt, ja, APS ist wichtig, bis jetzt auf Tagesbasis und dann auch untertägig. Was heißt untertägig für euch? Redet ihr nachher über Echtzeit?
Ja, also jetzt kann man immer sich drüber streiten, wie definiert man Echtzeit? Das muss nicht jede Sekunde sein, aber ne, also alle... Die Minuten sind noch nicht genau definiert, aber es werden Minuten sein. Ne? Also ich baue ja nicht innerhalb von einer Minute eine Pumpe. Also da vielleicht alle 10, 12, 15, 20 Minuten müssen wir schauen, was dann einfach sinnvoll ist. Muss ja eine Entscheidung getroffen werden, ne? Wenn eine Pumpe montiert wäre.
Ja, also das heißt, ihr könnt dann auch reagieren, wenn ein Montageprozess länger läuft, dass ihr dann sagt, okay, werden andere Module oder Stationen angefahren, sodass ihr wirklich dann auch die Vorteile der Matrix ausspielen könnt.
Und auch ganz, ganz wichtig, so einfach wie möglich von den Logiken. Ja? Also das haben wir schon in den vielen Gesprächen auch gemerkt. Am Anfang ist man da auch losgelaufen mit ja, ich sag mal, krassen Modellen, die man sich da, aber es muss am Ende so einfach wie nur möglich sein, auch von den Logiken, die man da implementiert.
Okay. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Also ist auf jeden Fall ein tolles Konzept und auch wichtig, dass genau dieses Zusammenspiel funktioniert. Was klar ist, das ist alles auch eine riesige Veränderung. Ne? Also du hast jetzt schon beschrieben, die ganze Zeit auch der Planung, die Fabrikplanung, die verschiedenen Szenarien, auch die Entscheidung, hey, wir bleiben hier jetzt, ja, entsprechend dann auch das Ganze umzusetzen. Welche Rolle hat da bei euch das Change Management gespielt?
Ja, also es spielt immer noch eine sehr große Rolle. Und es wird uns jetzt auch das ganze Projekt begleiten. Es ist ja kein Einmal-Event. Und man muss auch sagen, natürlich, da waren auch viele Ängste da, ne? Also wo es auf einmal dann drum ging, ich meine, die Idee wurde quasi hier geboren, aber am Ende wurde dann auch die Frage gestellt, wo stellen wir das Werk denn tatsächlich hin? Das neue ETA-Werk, ja, und da gab es auch natürlich auch Ängste in der Belegschaft. Und die Entscheidung haben wir dann März, April, Ende letzten Jahres bekommen, dass es hier ist. Ja, und wir haben erstmal auch damit losgelegt, ja, es gab so eine Art Arbeitstitel, aber der hört sich schon so ein bisschen nach Stuttgart 21 an. Das hieß nämlich damals, du kennst es auch noch, ETA 2025 plus. Aber jetzt waren wir schon im Jahr 24, ne? Haben das Go bekommen und dann einen Projektnamen mit einer Jahreszahl drin, wo wir genau wissen, das wird uns jetzt gute 5 Jahre beschäftigen. Bisschen schwierig. Also das Erste, wo wir gesagt haben, okay, wo wir mit dem Change anfangen müssen, jetzt haben wir das Go, es geht los, wir brauchen einen neuen Projektnamen. Haben dann auch über die Teams quasi abgefragt, Vorschläge eingesammelt, haben dann im Leiterkreis abgestimmt, haben den Namen ETA Next Level gewählt, auch extra ohne Jahreszahl, das war eine Bedingung. Haben dann auch losgelegt mit einfach ein Logo uns auch basteln lassen für kleines Geld. Wir haben extra Foliensätze uns bauen lassen. Merchandise haben wir auch mit angefangen. Ja? Also es gibt Kugelschreiber, es gibt Poloshirts, es gibt Thermokaffeebecher, Aufkleber, auch alles verteilt haben. Wir haben so eine Art Kampagne, kann man sagen, auch gestartet, ne? Unseren ETA Spirit als Hashtag, ja? Den kann man jetzt auch benutzen überall. Ja? Sehr gerne. Und ja, das Wichtige ist auch, wir haben nochmal hervorgehoben, es gibt viel Digitalisierung, aber am Ende, der Mensch ist das zentrale Erfolgselement und wird auch das zentrale Erfolgselement bleiben. Auch in einer neuen, digitalisierten, super fancy Produktion. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Also und, zeigt ja schon, dass ihr euch wirklich viel mit Change Management beschäftigt habt, auch viel mit Kommunikation. Ich wollte dich jetzt nicht bremsen, aber vielleicht kommst du sowieso drauf, dass für mich die Frage wäre, was habt ihr noch gemacht? Weil ich meine, Merchandise und so ein Name ist ja das eine, genau, aber Kommunikation geht ja schon nochmal deutlich breiter dann, ne?
Ja, wir haben auch gesagt, okay, wichtig ist auch, das ist ja schon ein erster super großer Meilenstein gewesen, dass wir das Go bekommen haben. Und man darf auf jeden Fall nicht bereuen, dass ich habe in meinen 14 Jahren KSB eigentlich nur Change gehabt. Ich habe immer Projekte verantwortet, das ist mein Tagesgeschäft. So geht's weiter, freut mich auch, ne? Ist eine große Ehre, das hier machen zu dürfen. Aber dabei habe ich auch gelernt, man darf niemals bereuen, dass man dann einen Erfolg, einen Meilenstein nicht genügend gefeiert hat, ja. Und deswegen haben wir gesagt, wir legen erstmal los mit einer Kickoff-Veranstaltung, haben da den neuen Projektnamen ausgerufen, ja, und haben einfach auch viel Zeit gelassen. Das war ein 2-Stunden-Programm, haben auch Fotos gemacht, wir haben es einmal extra mittags gemacht, abends nochmal für die Spät-Nachtschicht auch, da wir ja 3-schichtig hier unterwegs sind. Und haben auch viel Raum gelassen, das war nur eine halbe Stunde, 3-4 Stunden Programm, um auch, ja, den Leuten Danke zu sagen, ne? Auch die vielen Bereiche, das war nicht nur quasi mein Standardbereich, auch die dazu beigetragen haben, dass am Ende diese Entscheidung getroffen wurde, die da mit dran gearbeitet haben, waren sehr viele Bereiche aus unserem hauptsächlich hier Standort in Frankenthal, ja, und haben das einfach gefeiert und zusammen die Zeit genossen. Und das ist auch keine, stellt man sich immer was vor, das ist einfach, es gibt was Gutes zu essen, es gibt Getränke und man führt gute Gespräche und das ist schon sehr wertschätzend und auch sehr wichtig, sowas zu tun. Genau, wir haben auch eingeführt Townhall-Meetings, also Informationsveranstaltungen, ungefähr alle drei Monate. Wir haben auch gemerkt am Anfang, das war vielleicht dann sogar ein bisschen zu viel Information, ne? Man muss dann auch immer sich in Frage stellen.
Geht das in so einem Change-Prozess, zu viel Information?
Ja und nein. Das ist auch, man kann es nicht jedem recht machen, das lernt man leider auch, ja. Man sollte aber versuchen, so vielen wie möglich recht machen zu können vielleicht. Es gab dann Kollegen, die haben schon nach 2 Wochen wieder gesagt, oh, ich habe ja noch gar nichts Neues jetzt wieder gehört. Und dann gab es andere, die haben nach 3 Monaten gesagt, oh, hätte auch nach 6 Monaten gereicht. Ne? Das ist immer interessant bei dem Thema Kommunikation. Aber es kam, denke ich, doch sehr gut an und wir konnten uns auch da direkt Feedback holen, weil wir es auch dann immer gemacht haben als, oder wir machen es immer so, Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht, ne? Also dass wir dann auch alle auch wirklich abholen können. Und ich muss sagen, die Nachtschicht macht dann meistens Spaß. Wenn man es dann abends um 21 Uhr sich dann nochmal hinsetzt. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so vom Flair.
Ja. Andere Stimmung.
Genau, ja. Gibt es immer gute Diskussionen. Ja.
Ich meine, das eine ist wirklich jetzt die Kommunikation, also was ich auch mitkriege in beide Richtungen. Ne? Also nicht nur, dass man irgendwie Infos weitergibt, sondern auch wirklich da in den Austausch kommt. Besonders spannend wird es aus meiner Sicht aber dann auch, wenn es um die konkrete Gestaltung geht. Also habt ihr da auch die Belegschaft eingebunden, zum Beispiel in die Gestaltung der Arbeitsplätze?
Ja, ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir das Know-how von den Mitarbeitern auch abgreifen. Also wir aus meiner alten Rolle heraus haben wir da auch schon die Werke quasi betreut, ne, mit Halo Client Vistable zum Beispiel. Also oder auch ganz Standard Cardboard Engineering oder meistens könnte man sagen Wood and Cardboard Engineering, ne? So meistens so eine Mischung aus Holz und Kartons, die man da verwendet, um Arbeitsplätze.
Also wirklich den Arbeitsplatz physisch aufzubauen einmal und dann in einem Workshop oder wie habt ihr das gemacht, dann die Mitarbeiter, die zukünftig da arbeiten, wahrscheinlich mit einzubeziehen.
Genau, ja. Also da die Mitarbeiter mit einbinden und ihre Arbeitsplätze selbst gestalten lassen. Also das Also dann brennt man auch dafür, wenn man seinen Arbeitsplatz selbst gestalten darf. Ne? Also daher, das ist super wichtig, da die Mitarbeiter mit einzubinden. Klar, es gab jetzt auf dem Weg, wie schon gesagt, Greenfield, jetzt Purplefield und auch innerhalb des Werkes schon sehr viel Veränderungen und auch nicht jedes Layout ist wirklich final. Wir haben auch nächste Woche wieder einen großen Layout-Workshop. Also da ist immer noch Bewegung drin und wir holen uns da das Feedback der Mitarbeiter ein und die müssen auch mitgestalten. Also ganz, ganz wichtig, essentiell. Und auch extra runde Tische machen wir. Habe ich da auch jetzt gerade wieder nächste Woche meinen nächsten runden Tisch. Mal schauen, was da
so passiert. Was unterscheidet so einen runden Tisch dann von einem Townhall-Meeting?
Townhall-Meeting ist schon, klar, kann man auch mit Feedback geben, aber ist schon mehr Information. Ne? Wo stehen wir denn aktuell? Was ist wie wo geplant? Wie sehen die Bereiche aus? Dass man auch mal quasi von einem Bereich auch mal sieht, was ist in der Logistik geplant? Was ist in dem Montagebereich geplant? Was ist in der mechanischen Fertigung geplant? Und ja, runde Tisch ist einfach eher offen. Ne? Also 1,5-2 Stunden. Der Hauptprojektleiter und ich stehen dann da Rede und Antwort. Und ja, ist eigentlich für uns eher zuhören und dann mit den Kollegen drüber sprechen. Da kommen natürlich auch noch Wünsche, Ängste, Vorschläge, auch alles Mögliche hoch. Bin ich schon wieder gespannt, wie die nächste Runde laufen wird. Ja.
Du hast jetzt vorhin beschrieben, wie er die Mitarbeiter auch in die Gestaltung der Arbeitsplätze mit einbezieht und Cardboard-Simulation, also so klassisch Kartonage und Holz, hast du gesagt, ist eine Möglichkeit, aber du hast ja auch Tools genannt, wo ihr das Ganze auch digital machen könnt, in 2D oder 3D oder auch sogar VR. Genau. Wie entscheidet ihr, was ihr dann nutzt? Weil das ist ja wirklich schon mal ein ganz unterschiedlicher Ansatz.
Ja. Also wenn wir können, starten wir schon mit einem Cardboard, Woodboard. Das ist so der erste Schritt. Aber wenn man dann nochmal Veränderungen, also wir bauen das dann eigentlich nochmal auch 3D nach, in der Regel. Und dann kann man da leichter Varianten einfach bauen. Ne? Das ist so das Thema. Also meistens ist es dann, dass es jemand nachbaut und dann gehen die Personen quasi rein in den virtuellen Raum. Es kommt auch besser an, als man denkt tatsächlich. Ja. Wenn wir jetzt über Programme reden, in dem Fall Vistable, Halo Client ist ja dann wirklich, baust ja dann als Mitarbeiter eventuell sogar im 3D-Raum. Das machen wir dann aber erst eher, das baut dann noch jemand und dann können wir da noch genaue Abläufe checken, ja. Also da kann man auch nochmal gucken.
Aber das ist dann mehr eine Ergänzung, das Digitale.
Genau, ja. Ist mehr eine Ergänzung.
Aber ja, okay, also auch keine Frage, entweder oder. Ja. Naja. Das ist gut. Naja, das ist immer so ein bisschen die Frage, ne? Spart man sich das dann komplett, das Physische? Oder andersrum, braucht man das Digitale noch, wenn man es eh schon physisch gemacht hat? Also.
Da kannst du halt Varianten dann schneller mal machen. Und ja, das ist dann eher so der Weg, den wir dann gehen.
Ja, und am Ende muss man es ja sowieso irgendwie digital auch dokumentieren, dass man es nachher auch umsetzen kann. Ne? Also in der Regel ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, hier, ich habe es jetzt aus Holz, genau. Bitte Anbieter, mach mir das mal physisch. Ja, also das funktioniert zwar auch, wenn man eine eigene Werkstatt hat dann, aber spätestens dann, wenn man externe hat, die das dann umsetzen, wird es dann auch ein bisschen schwierig.
Genau. Gibt es tatsächlich bei uns auch, ne, wir haben auch eigene Werkstätten, die das dann so machen, die uns dann für uns auch was bauen, aber es kommt auch immer darauf an, wie gut sind die ausgelastet gerade, ne? Also hier und da lässt man es dann intern oder extern machen. Also geht aber tatsächlich bei uns beides.
Okay, gut. Dann finde ich bei so einer großen Veränderung auch eine spannende Sache, das Erwartungsmanagement. War das bei euch auch ein Thema oder ist das ein Thema, muss man vielleicht viel mehr fragen?
Ja, also wir haben gesagt, oder als ich hab die Stelle hier angetreten, letztes Jahr im Juli dann. Und da habe ich gesagt, okay, so ein paar, wir müssen auch nochmal, wir können jetzt nicht nur auf die neue Fabrik warten. Ne? Weil es war schon so, ja, wir haben ja dann irgendwann die neue Fabrik und dann ist alles neu. Nee, wir müssen jetzt auch nochmal ein paar, also ja, Basics quasi auch nochmal aufgreifen. Und da war ein Thema, das Shopfloor-Management auch. Das war so okay. Noch nicht existent. Also das nochmal, auch das einzuführen, ja. Und da sind wir auch noch dran, also das auch noch auf eine neue Ebene zu bringen. Wir nennen es jetzt schon, wir haben es jetzt schon ein Jahr gemacht, jetzt machen wir Shopfloor-Management 2.0. Da weiter noch am Abweichungsmanagement arbeiten, aber da sind wir schon auf einem sehr guten Weg. Und wir haben auch gesagt, oder ich habe auch gesagt, nochmal das Thema Erwartungsmanagement. Es hat sich organisatorisch einiges getan, dass neue Mitarbeiter dazukommen, neue Führungskräfte dazukommen. Also ist auch ganz wichtig mal zu sagen, okay, was ist denn die Erwartungshaltung meiner Führungskraft mir gegenüber als Mitarbeiter und was ist auch die Erwartungshaltung meines Kollegen mir gegenüber? Und das war, gab es schon ganz spannende Diskussionen und es läuft auch immer noch. Also im einen Bereich sind wir ein bisschen schneller, im anderen ein bisschen langsamer, aber das braucht auch Zeit und wir reden da quasi über die Themenfelder. Es ist Workshop-Charakter mit den Mitarbeitern dann. Es gibt so Hauptthemenfelder, die sind Arbeitssicherheit, Qualität, Produktivität und Verhalten. Ja? Und es gibt natürlich auch gewisse Spielregeln, es gibt Betriebsvereinbarungen und das ist auch interessant, ist dann hier und da vielleicht auch gar nicht so ganz klar gewesen, aber ja, wir bringen quasi unsere eigenen Spielregeln auch nochmal zu Blatt Papier und das auch in Kombination mit dem Shopfloor-Management finde ich eine sehr wichtige Sache und eine, ja, auch eine Basis, um da besser zu werden in allen möglichen Bereichen, um dann auch. Wir können da nicht auf die neue Fabrik warten.
Ne? Ja, das total. Also ja. Wenn man jetzt mit allen Veränderungen dann wartet, bis es dann in die konkrete Umsetzung geht, ja, wäre es auch schwierig. Und vieles kann man jetzt ja schon umsetzen. Also gerade wenn wir über sowas wie Shopfloor-Management oder organisatorische Sachen reden.
Ja, und jetzt es ist auch spannend, wenn die Mitarbeiter selbst da arbeiten. Ne? Also wer ist jetzt beispielsweise für Qualität verantwortlich? Ne? Also das ist halt... Ist eigentlich logisch am Ende und zu den Punkten kommen wir dann auch. Also da macht schon Spaß.
Sehr gut. Ja, jetzt haben wir ganz, ganz vieles geredet, was ihr plant zu machen. Du hast jetzt auch schon ein bisschen beschrieben, was schon auch gelaufen ist, wie viel ihr auch kommuniziert habt, die Leute eingebunden habt. Nehmen uns jetzt nochmal ganz praktisch mit rein. Wo steht ihr da heute und genau. Fangen wir mal mit der Frage an, bevor wir dann über die nächsten Schritte reden.
Wo stehen wir heute? Wir haben gerade vor zwei, drei Wochen das Go bekommen vom Verwaltungsrat für den ersten Bauabschnitt. Den haben wir genehmigt bekommen und wir sind gerade, also es ist fast unterschrieben, der Vertrag für die Lagertechnik. Also da geht es jetzt.
Das heißt, in der erste Bauabschnitt ist dann mit dem Logistikbereich.
Genau, ja. Also das heißt jetzt Ende März, Anfang April. Wir haben hier quasi neben dem Werk noch einen Wertstoffhof, unseren eigenen Wertstoffhof hier auf dem Werksgelände. Der muss jetzt weichen. Ja, der wird an eine andere Stelle versetzt. Das heißt, wir sehen jetzt bald die nächsten Monate schon. Ich hoffe mal Anfang des Jahres geht's hier los, dass der quasi wegkommt. Und dann Anfang März rollen, dann haben wir den Spatenstich. Also nicht Anfang März, Anfang April wahrscheinlich haben wir dann hier den Spatenstich. Und dann geht's auch wirklich physisch los, ne? Also diese 5 Jahre Arbeit, ja, dass die dann endlich dann auch, ja, zu sehen, wie dann wirklich was auch passiert. Ja, da freuen wir uns schon sehr drauf. Wenn dann die Bagger hier auch rollen, ne?
Das ist ja wirklich ein Meilenstein, wenn es mit dem ersten Bauabschnitt losgeht. Was ist dann weiter geplant? Also wie viele Bauabschnitte habt ihr vorgesehen?
Es sind in Summe 4 Bauabschnitte. Also wir fangen jetzt an, quasi die Logistik neu zu bauen, also Hochregallager neu bauen. Wareneingang wird dort neu gebaut. Dann wird erst auch das bestehende Hochregallager abgerissen, ne? Also auch einfach aus Sicherheitsgründen, ne, dass wir weiter produzieren können und auch lieferfähig sind und unsere Kunden zufriedenstellen können. Wenn das neue steht, dann wird das alte abgerissen. Da wird eine neue Produktionshalle dann gebaut. Das ist dann der zweite Bauabschnitt. Und zugleich wird das Bürogebäude hier neu gebaut. Also jetzt hier, wo ich gerade sitze und mit dir spreche, das wird es so nicht mehr geben. Ja. Das wird dem Erdboden gleich gemacht. Und wird nochmal neu gebaut, größer, tiefer. Also haben wir viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten dann in Zukunft. Genau, also auch hier New Work, da ne, könnte man sich auch drüber unterhalten. Da haben wir auch einiges vor, hier Veränderungen zu bringen und auch ganz wichtig, die Produktion und die Bürowelt auch näher zusammenzubringen. Das ist auch mit ein Ziel, was wir hier verfolgen. Und danach geht es dann weiter mit, ja, die Produktion muss dann quasi, wenn die Halle steht, müssen die ganzen Maschinen und so weiter, mechanische Fertigung da rein verlagert werden. Das heißt, der nächste Abschnitt ist dann quasi diesen Bereich zu sanieren, wo heute die mechanische Fertigung drin ist. Und da wird dann als nächstes die Montage reingezogen. Also was ist so Schachbrettspiel haben wir dann. Also hier wird was fertig, dann können wir es darüber ziehen. Jetzt dann können wir da sanieren. Das ist halt, weil wir jetzt im Purple Field unterwegs sind und nicht im Greenfield. Ja, dann ist der nächste Abschnitt, dass wir quasi Montage und den Versandbereich neu machen. Und hinterher nach diesem vierten großen Bauabschnitt, ja, das ist wie, so, wie quasi im Hausbau dann halt drumherum die Grünanlage, die machen wir dann noch. Also wir haben sehr wahrscheinlich 2030 90% von unseren Projektzielen erreicht. Ja, also das ist so das Ziel. Und quasi der letzte Bereich, wo wir dann wegziehen mussten, der wird dann noch saniert. Ne? Aber ja, das ist dann ein schöner Wohnraum.
Ja, das ist doch schon mal eine ganz gute Perspektive. 2030, das ist ja ist noch ein Stück hin, aber es ist ja auch einiges, was zu tun ist. Du hast beschrieben, dass ihr so ein bisschen Löcherwanderung macht, ne? Also immer ein Bereich wird saniert, dann oder neu gemacht, dann entsprechend umgezogen. Das heißt, über diesen kompletten Zeitraum stellt ihr den Betrieb sicher?
Ja, also oberste Priorität. Deswegen haben wir auch quasi große Bauabschnitte gewählt. Also wir haben sehr, sehr, sehr viele Szenarien da durchgespielt, wie wir denn das machen. Man muss auch sagen, jetzt der Purple Field Ansatz, wie ich den jetzt gerade beschrieben habe, der sah auch noch vor einem Dreivierteljahr anders aus. Wir wollten woanders anbauen und wollten eigentlich sogar auch das alte Hochregallager stehen lassen. Es wollte uns aber keiner mehr so sanieren. Das war dann, also da kommt dann auch eins zum anderen, ja. In so einem Projekt muss man immer offen sein für Neues, ja, und das müssen wir auch weiterhin sein. Es wird immer noch neue Probleme geben, ja, die sich dann auftun, aber am Ende führen die auch was zu einem Besseren oder führen die auch zu was Besserem. Also hätten wir jetzt nicht gedacht, als wir damals mit euch auseinandergegangen sind, ja, dass es jetzt mal so aussehen wird, wie es jetzt bald aussehen wird. Ja.
Ja. Daher. Spannend. Das ist, glaube ich, ganz normal bei solchen Projekten. Je konkreter es wird, je mehr Erkenntnisse gewinnt man dann auch wieder, die dann auch zu anderen Entscheidungen führen. Und wenn man am Ende keinen findet, der so ein Hochregallager wieder fit macht, dann ist irgendwann die Entscheidung dann, auch klar.
Ja. Genau, dann müssen wir ein neues bauen. Ne? Dann gab es aber trotzdem noch die Überlegung, ja, wir könnten jetzt, während wir das neue bauen, schon das alte abreißen. Ne?
Ja, genau, aber da hätte ich euch dann auch geraten, das mal lieber sein zu lassen. Ja.
Da haben wir auch wieder viele Untersuchungen gemacht und haben am Ende gesagt, ja, nee. Es ist genau aus der Frage heraus, die du gestellt hast, es ist eine Operation am offenen Herzen, ne? Und wir müssen am Ende auch, ja, unsere Kunden zufriedenstellen. Also daher große Bauabschnitte. Ja, hier und da natürlich werden wir da sehr viele extra Meilen gehen müssen, ne? Und das wird dann auch ganz spannend, wenn hier dann wirklich die Bagger rollen. Auch zum Thema Change nochmal, ne? Also da Lärm, Staub, im Container, was Bürogebäude abgerissen wird. Also da gibt es ganz viele Themen, die dann noch aufkommen, die noch ganz spannend werden und das klappt auch nur, wenn wir da gemeinsam an einem Strang ziehen. Ne? Deswegen, der Mensch ist das zentrale Erfolgselement hier, ja, in der neuen Fabrik.
Ja, aber es ist auch eine tolle Perspektive, ne? Wenn jetzt einerseits es losgeht, aber andererseits man auch weiß, wohin die Reise geht und dass ihr jetzt hier wirklich nachhaltig in den Standort, ins Stammwerk investiert und das macht ja schon Lust auf mehr. Ja.
Auf jeden Fall, das ist wie gesagt, eine große Ehre, dass wir das hier dürfen. Also die Chance kriegt man ja, wenn überhaupt, einmal im Leben. Also wahrscheinlich eher nicht, dass man mal sein Werk quasi komplett umbauen darf. Und quasi auch hier, ich meine, ich bin auch noch gebürtiger Frankenthaler, ne? Wir sind hier in Frankenthal, das ist natürlich auch eine Ehre, da ja hier für weitere Arbeitsplätze zu sorgen in der Zukunft. Ne? Ist ja eine coole Sache. Und da brennen wir als Team definitiv dafür.
Sehr schön.
Die ETA und die KSB hier in Frankenthal nach vorne zu bringen.
Das ist ein super Ziel und einen starken Plan, den ihr da habt. Wir wünschen euch dabei viel Erfolg und früher oder später unterhalten wir uns mal darüber, wie es dann ausschaut und wie weit ihr gekommen seid. Vielen Dank dir, Simon, für den Einblick.
Sehr, sehr gerne. Ja.
Das war der Fabrik der Zukunft Podcast mit deinem Host Tobias Herwig. Hat es dir gefallen? Dann schreib mir eine Bewertung bei Apple Podcasts und empfehle mich in deinem Netzwerk weiter. Vielen Dank für deine Unterstützung.